Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Na, so langsam ans neue Jahr gewöhnt.
Können wir das Jahr bitte gleich wieder beenden? Macht keinen Spaß.
Na, siehst doch mal so rum, wenn man jetzt schon die ganze Katastrophen abarbeitet, dann hat man das restliche Jahr die Ruhe dann.
Glaubst du eigentlich selbst, ich wollte gerade sagen, glaubst du selbst daran?
Ich versuche optimistisch zu sein.
Ah ja.
Ja, das bringt ja niemanden, wenn man Anfang des Jahres schon in Depression verfällt.
Das hat ja nichts mit Depression zu tun, das heißt nur, ich erwarte das Schlimmste momentan.
Es ist viel Lärm. Leider Gottes manchmal, um wirklich etwas, wo es sich lohnt, Lärm drum zu machen. Mhm. Aber ja, wir haben auch viel Lärm um nichts.
Ne? Ja. Ja, aber so ist das Leben nun mal. Okay, komm, fangen wir mal an. Wir haben heute viele nervige Themen. Wir haben ein saulustiges Thema heute. Das wird nachher sehr, sehr spaßig.
Ja, da freust du dich schon wie Bolle drauf, ne?
Es hat so Spaß gemacht, darüber zu schreiben. Okay, aber wir fangen natürlich erst mit Politik an, ne?
Denn ja, das ist die Reihe viel Lärm um nichts,
oder? Ja, das Übliche halt. Ne? Also dieses Jahr sind in Japan auf jeden Fall Wahlen. Es kann sein, dass es Doppelwahlen werden, also Oberhaus, Unterhaus. Das hatten wir ja letzte Folge schon erklärt, warum, weshalb, wieso. Um das kurz anzureißen, sollte ein Misstrauensantrag der Opposition gegenüber dem Premierminister durchgehen, hat der Premierminister gesagt, gut, dann löse ich halt Wahlen aus, also Doppelwahlen aus. Das Problem ist natürlich, die LDP hat immer noch so eine klitzekleine Identitätskrise. Ist halt gnadenlos unbeliebt und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat sich Japans Premierminister jetzt bei seiner Partei mal hingestellt, auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, wir brauchen Einigkeit, denn sonst haben wir die nächste Wahl schlappe im Sommer. Ja.
Ja, Einigkeit, das hört sich lustig an. Also, er lehnt irgendwas anderes diplomatisch auf jeden Fall ab. Keine großen Koalitionen, nicht auf die Opposition eingehen. Wir müssen innerlich einig sein. Und was bringt das?
Nein. Auf die Opposition will er ja schon eingehen, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Das ist der Fehler irgendwie, den er da drin hat. Aber naja, gut. die LDP ist halt immer mehr zerstritten, weil er ist jetzt nicht unbedingt gerade der beliebteste Politiker, weil er hat ja nun mal nicht das eingehalten, was er versprochen hat. Man merkt also nicht wirklich was von der Reform der Partei und so weiter und so fort. Das ist eher so ein, es ist doch nicht mal ein Reformchen, wenn man ehrlich ist. Es ist eher so ein, ja, ich tu mal so, als ob, aber eigentlich läuft alles wie bisher. Und das stößt mittlerweile gerade bei jüngeren Mitgliedern extrem sauer auf, weil man eigentlich gehofft hat, okay, ne, wir haben jetzt Abe hinter uns, das war ja jahrelanger Stillstand in der Partei. Bei Kishida ist jetzt auch nicht so viel passiert, er hat es ja versucht, aber naja gut, lief ein bisschen schief. Und jetzt haben wir Ishiba da und never change a running system, so nach dem Motto. Und das ist natürlich gerade in der jetzigen Situation, wo die LDP ja wirklich von allen Seiten Kritik bekommt, eigentlich nicht ganz so gut. Hinzu kommt, man muss höllisch aufpassen, weil er ja nun mal eine Minderheitsregierung führt und da sollte man sich das nicht mit der Opposition verscherzen. Weil auf die ist er angewiesen, um halt eben Gesetze und so weiter durchzudrücken. Und das Ding ist, mit der Koalition ist es so, es war ursprünglich die Rede, okay, wir könnten ja noch eine Partei in die LDP-Kumaito-Koalition aufnehmen. Da weigert er sich aber weiterhin dagegen und sucht halt eben einfach nur eine nähere Zusammenarbeit. Ja, das ist natürlich wahnsinnig toll, aber da muss halt die Opposition auch mitspielen und das sieht momentan nicht so gut aus.
Ja, also in der Hinrichtung ist es entweder eine Menge heiße Luft oder so Aussagen, die ich ehrlich gesagt problematisch finde. Ja? Mhm. Wenn er sagt, dass es notwendig ist, das Wahlsystem zu reformieren, weil ja die Stimme der Wähler, die müssen besser wiedergespiegelt werden. Ne? Weil es hat ja nicht richtig funktioniert. Sieht man ja, dass wir nicht so gut wegbekommen haben sind. Also ganz ehrlich, Junge.
Naja, so Unrecht hat er nicht, dass Wahlsystem in Japan, das ist schon ein bisschen, naja, es gibt ja nicht umsonst haufenweise Klagen dagegen. Er meint natürlich was anderes. Ja. Er meint natürlich klar eher, dass die LDP immer besser dargestellt werden muss. Ob er damit durchkommt, ist fraglich, weil, sorry, aber die Opposition ist ja nun mal nicht blöd.
Nee.
Auch so andere Sachen wird eigentlich auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man merkt ja auch mittlerweile schon, der Gegenwind bringt zumindestens einigermaßen in der Partei ein bisschen Umdenken, denn Die LDP nimmt jetzt wieder Gespräche über die doppelten Nachnamen bei Ehepaaren wieder auf. Das ist ja so ein Thema, wo ja vor allen Dingen LDP-Konservative gnadenlos dagegen sind, weil Familiensystem und so weiter geht ja kaputt. Und er hatte ja ursprünglich bei der Wahl versprochen, ich setze mich dafür ein. Kaum war er gewählt, hat er sein Versprechen wieder vergessen, also typischer Politiker halt. Und jetzt ist es so, dass anhand dieser Minderheitsregierung genug Druck ausgeübt wird, auch von der Komeito übrigens, dass die LDP sich jetzt dazu entschlossen hat, okay, wir nehmen mal die Gespräche wieder auf. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, weil es ist ja eigentlich nur die LDP, die das nicht will.
Ja, ja. Na, es ist natürlich schön zu hören.
Na? Ja, wird auch Zeit, weil das ist sowieso, na, ganz ehrlich, lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen. Ob jetzt jemand einen Doppelnachnamen hat oder einen Einzelnachnamen, im Sturz.
Es ist schon ziemlich lächerlich, aber naja.
Aber dass es die Familie zerstört, das ist echt die genialste Aussage schlechthin, weil ist doch trotzdem noch Mann und Frau. Wo ist das Problem?
Es ist wirklich so viel heiße Luft. Man kann eigentlich fast gar nichts mehr von dem, lohnt sich kaum noch unter die Lupe zu nehmen. Ne?
Ja, man muss ehrlich sagen, konservative Politiker haben teilweise echt einen ziemlich großen Einhorn an der Waffel.
Ja.
Sich über solche Sachen Gedanken zu machen, da gibt es weiß Gott schlimmere Sachen, denn also jetzt sind ja die aktuellen Daten von November da. Die Reallöhne sinken das vierte Mal in Folge, die Haushaltsaufgaben sinken das dritte Mal in Folge und die Inflation steigt. Vielleicht sollte man dieses Problem mal dringender angehen.
Die außenpolitische Situation sieht auch nicht viel besser aus, ne?
Oh, nee, definitiv nicht.
Aber wenn dann halt der Premierminister das ein kleines bisschen aufbauschen will, als wäre er bei der Bild-Zeitung und sagt, oh, das Sicherheitsumfeld um Japan ist das Schwierigste seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Komm schon, Kollege, ja, du hast andere Probleme, brauchst nicht die Ablenkungsmanöver.
Ja gut, so Unrecht hat er tatsächlich nicht. Es ist wirklich ein verflucht schwieriges Sicherheitsumfeld momentan. Das war schon mal ein bisschen ruhiger. Aber naja, ich würde jetzt nicht unbedingt gerade sagen, hey, die Welt brennt um uns herum oder irgendwie so. Also jetzt mal von Florida gerade abgesehen. Okay, der war gemein, ich sehe es ein. Nein, es ist schon schwieriger geworden und man sollte sich nach Möglichkeit vorbereiten. Aber das so zum Hauptthema zu machen, also bitte. Ich meine, ernsthaft, da kommt jetzt ein neuer Staatshaushalt. Dieser Staatshaushalt ist mal wieder größer als der letzte. Super. So, lass mal kurz nachdenken. Man wollte 2025 zu einen ausgeglichenen Steuersaldo, also sprich, man wollte mit Schuldenabbau beginnen. Es ist gänzlich unmöglich. Das Thema wird gar nicht mehr angesprochen, obwohl das so ganz oben auf der Agenda angeblich steht. So, dann haben wir noch die Sache mit, hey, wir haben da eine gewisse Bevölkerungskonzentration, die ländlichen Gebiete sterben aus. Ja, geben wir an. Man hat nie wieder was davon gehört. Ja gut, doch, in der Neujahrsrede, aber das war es dann halt auch schon wieder. So, dann haben wir noch die Sache mit der Geburtenrate. Da spricht man ja auch schon ewig in 3 Tage drum, Maßnahmen greifen nicht, egal, wir machen einfach so weiter. Ja gut, kann man machen, aber ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt.
Naja, wir sind ja schon zu dem Schluss gekommen, dass die Regierung sich anscheinend dem Problem bewusst ist, aber sie selbst eigentlich nicht so recht wissen, was sie damit machen sollen. Es, abgesehen davon, dass sie da irgendwie den Geld irgendwie in irgendeine Richtung schmeißen und sagen, so, jetzt haben wir was gemacht und jetzt setzen wir uns wieder hin und dann ein Träumchen. Aber ja, wie gesagt, die Regierung ist definitiv bewusst, dass das diesen Bevölkerungsrückgang gibt und Bevölkerungsrückgang, so. Und dass die Dichte der Bevölkerung auch ein enormes Problem ist, aber naja, man ist irgendwie noch nicht zu diesem Punkt gekommen, wo einem auffällt, ja, vielleicht sollten wir Geld richtig investieren, als es nur gegen die Wand zu schmeißen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre es wirklich gut, würde Japan endlich mal eine Premierministerin bekommen, und zwar eine, die nicht Abe hinterher hechelt, hatten wir ja jetzt auch so eine Kandidatin, sondern mal eine, die sich auch wirklich was traut. Also zum Beispiel Koike könnte ich mir super vorstellen, ich glaube, dann würde sich auch endlich mal ein bisschen was ändern.
Ja, das steht natürlich ein kleines bisschen in der Zukunft noch. Ein kleines bisschen ist gut.
Ich glaube, bevor das passiert, hat Amerika eine Frau als Präsidentin.
Oh Gott. Ich meine, sie waren ja schon ein paar Mal in der Nähe.
Ja. Und trotzdem haben wir Trump bekommen. Ja. Und was haben wir jetzt davon? Ich will Grönland, ich will Kanada, ich will Panama. Oh Gott.
Ach, auch wieder Ablenkungsmanöver massenweise.
Keine Ahnung, Trump kann ich echt nicht einschätzen.
Ja, das ist alles heiße Luft. Also in Japan müssen wir halt mal erstmal bis Sommer warten, ne? Ob das wirklich da eine Wahlschlappe gibt oder nicht. Ne?
Es wird eine Wahlschlappe geben, definitiv. Die Leute sind gnadenlos unzufrieden. Ich meine, es wird halt alles immer teurer. Die Leute fangen ja an zu sparen. Sieht man ja in den Haushaltsausgaben. Und sie sparen ja nicht nur bei Ausgaben wie zum Beispiel, okay, ich kaufe mir jetzt keine teure, große neue Waschmaschine von, was weiß ich nicht, Samsung, sondern ich kaufe mir jetzt eine von, ich habe jetzt gerade keinen Namen, einer Billigmarke in Japan im Kopf. Und so solche Sachen. Oder sie sparen vor allen Dingen auch bei Lebensmitteln, weil die werden ja auch immer teurer. Und sorry, aber das stößt irgendwann wirklich sauer auf. Und dieses Konjunkturpaket, was man da ja jetzt lostreten möchte, ist ja auch nur wieder ein Tropfen auf heißen Stein, weil die Hauptförderung geht an die Wirtschaft. Übrigens, kleiner Funfact. Die japanischen Unternehmen haben 2024, so wie es aussieht, mal wieder Rekordgewinne erwirtschaftet. Jo, die brauchen Subventionen.
Ja, ist derselbe Unsinn wie bei allen anderen auch. In Deutschland war es auch so, dass die vielen Extragewinne, die man in der Pandemiezeit in den 3 Jahren gemacht hat, davon ist 80% auf die 1%, auf die reichsten 1% gefallen.
Ja, Moment. Laut diversen Aussagen diverser Politiker ist ja in Deutschland sowieso nur Bürgergeldempfänger und jetzt mittlerweile auch der Arbeitnehmer schuld. Das halten wir mal fest. Ne? Wir wollen ja auch Oh Gott, das ist schon wieder schwarze Diskussion hier.
Aber die Sache ist, die eigentlich kann man auch da ein kleines bisschen Optimismus rausschöpfen, weil die eigentliche Lebenskraft der Gesellschaft in Japan ist groß, ne? Es ist ja nicht umsonst diese ganzen Gewinne erwirtschaftet worden. Die sind nicht aus dem Nichts entstanden. Das haben Menschen durch ihre Arbeit erwirtschaftet, ne?
Jein, also ja, naja, doch, ja, doch. Und ja, auch. Aber es ist natürlich eine gestiegene Nachfrage nach zum Beispiel Chips und so weiter und so fort. Gerade der KI-Boom hat natürlich irrsinnig geholfen. Trotz allem ist es halt einfach so, von den Gewinnen hat halt eben die normale Bevölkerung gar nichts. Schlicht und ergreifend. Und vor allen Dingen werden die Gewinne ja bei den großen Unternehmen erwirtschaftet. Die kleinen haben also auch nichts davon, außer dass sie halt tierisch zu kämpfen haben. Dementsprechend Insolvenzen steigen und so weiter und so fort. Also es sieht nicht unbedingt so gut aus, weil Japan kann nicht nur mit ein paar großen Unternehmen überleben. Ja, das funktioniert auch nicht.
Die könnten schon, wenn sie die gescheit besteuern würden und das ganze Geld dann halt auch bei den Rest der Bevölkerung ankommen würde.
Hm? Stopp. Willst du mir sagen, man soll Unternehmen oder vielleicht sogar Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, vernünftig besteuern? Das geht doch gar nicht. Haben doch jetzt schon halbe Ökonomen bewiesen.
Ja.
Nein, das wirst du in Japan auch nicht erleben, dass das passiert.
Aber ganz ehrlich, die Lösungsansätze sind dieselben wie auf der ganzen Rest der Welt auch, ne? Weil eigentlich die Energie, die die japanische Gesellschaft und Wirtschaft ausstößt, die würde ausreichen, um Probleme zu lösen. Nur man kommt nicht an sie ran, ne? Weil die Energie und beziehungsweise das Geld halt von vielen Leuten geschluckt wird, die es eigentlich nicht wirklich brauchen.
Ja, eigentlich kann man nur eine Sache wirklich positiv hervorheben momentan. Musk mischt sich noch nicht in die japanische Politik ein, aber das kommt bestimmt auch noch.
Das kommt auf jeden Fall noch, ja.
Obwohl, bitte nicht, da muss ich darüber schreiben, da habe ich keinen Nerv drauf. So, weiter geht's. Und zwar gibt es tatsächlich eine positive Nachricht, denn die japanische Präfektur Ibaraki erlaubt Ausländern, offiziell in der Verwaltung zu arbeiten. Das ist ja in den meisten japanischen Präfekturen tatsächlich ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, 2, die das aktuell zulassen. Und Ibaraki hat jetzt gesagt, ab 2026 dürfen Ausländer in der Präfekturverwaltung arbeiten. Klar, es gibt Einschränkungen, das ist logisch. Also man darf zum Beispiel keine höhere Position haben oder auch nicht in Positionen arbeiten, wo man zum Beispiel, Teilnahme an der öffentlichen Willensbildung betreffen, also irgendwie so in einem Dreh- oder Vorortinspektion darf man auch nicht machen. Also keine Razzien und so weiter und so fort. Aber den Rest darf man machen.
Also den super spannenden Papierkram.
Ja, also man arbeitet, das ist der Punkt, man setzt sich da halt hin, arbeitet ganz fröhlich, man hat keine Aufstiegschancen, aber zumindest darf man da jetzt arbeiten. Traumjob.
Manche träumen auch von einem ganz stumpfsinnigen Bürojob, ganz ehrlich.
Problem ist auch, dass du hast keine Aufstiegschancen ohne eine japanische Staatsbürgerschaft. Wenn sie damit nicht so knauserig wären, dann wäre das weniger ein Problem, weil wenn du sagst, ja, du hast noch keine Staatsbürgerschaft, also bist du eingeschränkt, weil logischerweise du kannst nicht wirklich alle Rechte eines japanischen Staatsbürgers einnehmen und vertreten. Das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, ne?
Ja, in gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite muss man halt einfach auch sagen, also ganz ehrlich, wenn man jetzt eine Stufe höher steigt, eine Abteilung leitet, das ist jetzt weiß Gott kein Beinbruch. Also nee, man sollte es vielleicht auch ein bisschen attraktiver machen, weil der Sinn ist ja halt, den Arbeitskräftemangel zu beseitigen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob immer nur so kleine Häppchen unbedingt helfen.
Nee, die könnten ohne Probleme bei guter Führung, in Anführungszeichen, da eine japanische Staatsbürgerschaft in Aussicht stellen. Ne? Sagen wir mal, du hast irgendwie 5 Jahre diesen Job gemacht und hast nur die besten Noten und dann kannst du aufsteigen, kannst du eine Staatsbürgerschaft holen, bla bla bla. Ne? Wäre doch was.
Dann explodiert aber die Bevölkerung. Das haben wir schon gesehen bei, hey, Ausländer dürfen jetzt mitwählen. Das gab Proteste.
Denkst du aber wirklich, dass man da so extrem dagegen ist? Also, weil eigentlich haben doch Studien gezeigt, dass man doch recht offen eigentlich für ausländische Nachbarn ist.
Man ist offen für ausländische Nachbarn. Ja, das ist durchaus richtig. Aber auch nur, solange sie nicht irgendwo nicht zu nahe kommen, sagen wir es mal so rum. Japan, auch wenn das viele wahrscheinlich nicht gerne hören würden, aber auch das sagen tatsächlich Studien, ist tatsächlich sehr rassistisch. Gut, bei der jüngeren Bevölkerung nicht mehr ganz so schlimm, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es gibt, oder sagen wir, ich will noch nicht mal sagen rassistisch, aber man hat sehr heftige Vorurteile.
Ja, es ist, man braucht ein anderes Wort, man muss sagen, so xenophob, sie sind ausländerfeindlich, weil es geht nicht um Rassen, es geht wirklich nur darum, dass du Ausländer bist, es ist egal aus welcher Rasse, in Anführungszeichen, du angehörst.
Ja, also, in der Hinsicht, ist halt so, ne, kann man nicht ändern. Aber gut. Zumindest darf man da jetzt arbeiten.
Ja, es hat auch Vorteile, weil die können natürlich auch dann bei Leuten aus dem Ausland, die Probleme haben bei der Integration in Japan, können die da helfen, ne, wenn sie da in Verwaltungspositionen sitzen.
Das ist ein gewaltiger Vorteil. Mhm. Na, weil Japan wird immer mehr ausländische Einwohner bekommen, das bleibt nicht aus. So, kommen wir mal zum Thema Tourismus, denn da ist auch wieder einiges passiert. Also zum Ersten gibt es momentan eine heftige Diskussion über Massentourismus und Tradition, denn beides zusammen ist schwierig. Es ist ja so, dass immer mehr Festivals Premiumplätze oder Sitzplätze anbieten. Damit richtet man sich gezielt an Touristen, die ja bereit sind, irrsinnig viel Geld auszugeben, weil die Dinger sind wirklich teuer. Gut, da gibt's halt ein bisschen Sake zu schlabbern und lokale Gerichte zu futtern. Und man sitzt dann halt eben auch noch im Logenplatz, juhu, so kann man halt ein Tanzfestival genießen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Idee zum Beispiel auch bei den Organisatoren in Kyoto als Beispiel eine Vorsitzende eines Shinto-Schreins nicht ganz so gut ankommt, weil er nämlich sagt, ey Leute, das Ding ist nicht zum Alkoholbesaufen gedacht, sondern wir führen hier eine Tradition durch, das hat da einfach nichts zu suchen. Das gab ja einen riesengroßen Streit im letzten Jahr. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass immer mehr Festivals mit dem gestiegenen Kosten und so weiter zu kämpfen haben, auch übrigens mit dem Bevölkerungsmangel. Und man sieht halt den Tourismus als Chance, um das Ganze am Leben zu halten. Kommt aber, wie gesagt, nicht bei allen so gut an.
Also, ich kann es verstehen bei einem Festival, das wirklich, also bei dem Gion-Festival, das ist halt nach einer Pandemie, nach einer Epidemie begann, ne? So also ein Ritual, das wegen einer großen halt Krankheitsfall war in Japan damals. Und das hat schon wahrscheinlich ein kleines bisschen starke religiöse Verbundenheit, aber es gibt ja eine ganze Menge so von den Feiern, die sind eher kulturell, die sind eher regional, weißt du? Mhm. Da ist ein bisschen was an Religion mit drin, aber halt nicht so extrem. Und ist auch nicht so groß. Das Gion-Festival, ich weiß gar nicht, ob es notwendig hätte. Da.
Ja, tatsächlich, das Gion-Festival hat ganz, ganz böse Geldmangel.
Echt? Okay. Ja. Oh, also, obwohl das eines der großen ist.
Ja, das Problem ist wirklich die Pandemie gewesen. Und einige Festivals sind deswegen tatsächlich auch wegen der Pandemie gestorben, in Anführungsstrichen, weil sie einfach kein Geld mehr haben. Und auch das Gion geht's finanziell nicht ganz so toll. Auch andere große Festivals leiden halt immer noch darunter. Und man erhofft sich dadurch natürlich, das Festival weiter besser finanzieren zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, hört sich auf der ersten Linie wirklich sinnvoll an. Gerade bei so einem großen Ding. Ich meine, ob da jetzt jemand da auf dem Stuhl sitzt, ein bisschen erhöht und dann ganz fröhlich da futtert und schlabbert. Na Gott, wem stört's, ne? Aber ich kann natürlich logischerweise auch die Kritiker verstehen, die halt sagen, Leute, ganz ehrlich, damit verkauft ihr das Festival. Und das kann's ja wohl nicht sein.
Ja, aber wenn die Alternative ist, dass das Festival ausstirbt, ich glaube, dann ist das eine akzeptable Art und Weise, es zu retten. Also, okay, das ist natürlich nur meine Meinung.
Naja, klar. Im Prinzip schon, aber wie gesagt, ne, es gibt ja auch immer die andere Seite.
Hm, ich weiß nicht, wenn du dann sagst, lieber aussterben als Sitze und eine Bühne zu errichten. Das.
Naja, also als Priester, oder ich kann den Priester schon verstehen, der da ganz kräftig gegengehauen hat. Da achtet man natürlich sehr stark auf die Tradition, irgendwo logisch. Und es ist ja so, dass ist ja nur eins der wenigen Beispiele. Also es ist ja, wie du gerade sagtest, zum Beispiel die etwas regionaleren Festivals zum Beispiel, da stört das die Leute sogar noch mehr, weil das im kleineren Rahmen halt abläuft. Und da einen Premiumsatz Platz hinzuzimmern, mal abgesehen, ob das was bringt, weil die meisten Feste sind ja eher klein und wirklich sehr unbekannt für Touristen, ist halt so eine Sache für sich. Und ja, trotz allem muss man halt so ein bisschen versuchen, okay, wir haben halt viele Touristen, es werden immer mehr, weil weniger werden es definitiv nicht. Wir müssen da halt irgendwie so einen kleinen Ausgleich finden, weil das kann schon böse sein.
Ja, aber und ich meine, was für ein Touristen, Ausgleich,
ne? Ja, also so ein Konsens zwischen beiden. Auf der einen Seite, dass man halt auch ein bisschen Geld logischerweise rauszieht, um eben das Festival zu bezahlen, aber eben die Tradition nicht komplett mit Füßen tritt, weil man es einfach komplett kommerzialisiert.
Das ist halt so ein wirklich ein moralisches Dilemma schon fast, ne?
Ja,
weil
genau.
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, da irgendwie einen Zwischenweg zu finden, weil man muss halt nun mal die Tradition dahinter respektieren, vor allem wenn auch religiöse Aspekte inbegriffen sind. Wenn der Priester halt sagt, hier Leute, wir können nicht einfach eine Saufparty auf dem Gelände machen, dann hat er sein gutes Recht dazu. Aber andererseits muss man sich halt das ja irgendwie auch bewahren. Also wie gesagt, ich stelle mir das wirklich schwierig vor, da etwas zu finden, mit dem man zumindest die Mehrheit glücklich stimmen kann.
Also es wird zumindest sehr interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Weil die Diskussion ist jetzt entbrannt und naja. Aber Touristen sorgen natürlich noch auf anderer Seite für Probleme, denn die japanische Polizei braucht immer mehr Dolmetscher, weil einfach, klar, mehr Touristen, also gibt es auch mehr Straftaten durch Touristen. Ja, da ist halt so eine Sache so, ist jetzt doof, wenn wir die nicht verstehen beim Verhör. Vielleicht sollten wir uns einen Dolmetscher besorgen. Mal abgesehen davon, dass es nicht so viele gibt, wie benötigt wird, ist es aber halt auch so. Es werden immer mehr Dolmetscher bei der Polizei tatsächlich eingestellt. Das ist auch schon mal interessant zu sehen. Auch wenn es absolut nicht reicht, weil einfach, der Tourismusstrom einfach nicht abbricht. Und das erzeugt natürlich auch höhere Kosten. Weil Dolmetscher sind teuer.
Ja, aber bei den ganzen Zahlen hier bin ich ein kleines bisschen misstrauisch, weil wir hatten ja 2024 jetzt so viel Touristen wie 2019. 2023 waren es noch nicht so viel wie 2019. Aber trotzdem ist 2023 im Vergleich zu den Jahren davor die Dolmetscheranzahl massenweise gestiegen. Ne?
Naja, es kam dann, nachdem Japan die Grenzen wieder geöffnet hat, ging ja der Tourismusboom los. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, aber das war nicht mehr als 2019. Und trotzdem sind es mehr Dolmetscher notwendig gewesen als 2019. Das scheint auch so ein kleines bisschen ein Kontrollding zu sein. Weißt du, wenn mehrere Ausländer kontrolliert werden, brauchst du auch mehr Dolmetscher, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass man 2019 schon darüber geklagt hat, den Weltmeister, aber da hatte man sich einfach nicht gut genug vorbereitet.
Und man ist jetzt waren sie besser vorbereitet?
Ja, man hat tatsächlich ein bisschen dazugelernt. Und tatsächlich ist es so, dass ja auch Touristen aus anderen Ländern tatsächlich vermehrt nach Japan gereist sind. Tatsächlich haben auch die Straftaten zugenommen.
Okay, jetzt wird's halt, das heißt natürlich, dass Dolmetscher sein ein gefragter Beruf ist gerade, ne?
Ja, so ungefähr. Also die Zahl der Fälle, in denen externe Dolmetscher wohlgemerkt benötigt wurden, stieg von 38.600 im Jahr 2013 auf etwa 63.000 im Jahr 2020. Dann gab es 2021 einen Rückgang. Und dann setzte sich der Trend wieder fort und überschritt 2022 erneut die 60.000. Und im Jahr 2023 erreichten die Fälle 66.100. Und wohlgemerkt, das sind nicht Kontrollen mit eingerechnet, das sind wirklich Straftaten oder Zeugenaussagen.
Ja, aber ich denke mal, dann bei Straftaten haben wir alles von, weiß ich nicht, Fahrvergehen bis hin.
Ja, es ist definitiv alles drin. Also Straftaten halt eben, ne? Gesetzesverstöße, nennen wir es halt so rum. So, aber einfache Kontrollen sind da nicht drin. Die sind da nicht mit eingerechnet. Und das Ganze führt aber noch zum anderen Problem, denn die Übersetzungsqualität muss auch stimmen. Und da gab es tatsächlich schon ein Gerichtsverfahren, und zwar im März 2024 hat ein Bezirksgericht eine philippinische Frau freigesprochen, die wegen Drogen angeklagt worden ist. Und die Anklage beruhte halt auf eine komplette falsche Übersetzung.
Ja, es kann ich mir gut vorstellen, besonders bei Ländern, wo nicht so viele Touristen nach Japan kommen, ja. Dann wird sich wahrscheinlich der Dolmetscher auch Englisch dann bedienen, ne? Mhm. Und der Tourist ebenso. Und wahrscheinlich beide, Dolmetscher und Tourist, sind nicht so die absoluten umwerfenden Englisch.
Ja, es ist nicht nur das, aber man muss einem Dolmetscher auch vertrauen und nicht jeder Dolmetscher ist unbedingt gerade wirklich als Dolmetscher geeignet. Ja. Und die Polizei kann das halt nicht überprüfen, weil wir verstehen halt null. So, aber wenn wir schon bei Straftaten von Ausländern sind, okay, das ist keine Straftat, aber der Massentourismus sorgt natürlich immer wieder für Ärger. Und jetzt gibt's gerade ein aktuelles Beispiel aus Tokio, denn Tokio, auch was ich glauben mag, hat auch einige ruhige Wohngebiete und da gibt es eins im Bezirk Kita. Da wurde allerdings mitten in dem Wohngebiet ein Hostel speziell für ausländische Touristen eröffnet. Und seitdem sind die Nachbarn, wie soll ich sagen, not amused, vorsichtig ausgedrückt, denn es ist eigentlich so, man sagt, okay, um 22 Uhr ist Check-in, Ende, ne? Bis dato müssen alle da sein. Der hält sich nur blöderweise kaum einer dran und dementsprechend wird man nachts des Öfteren vor knatternden Koffern geweckt oder von Gruppen, die vor dem Hostel stehen, laut lachen und alles fröhlich zumüllen und so weiter und so fort. Und das hat halt extreme Auswirkungen mittlerweile auf das Wohnumfeld. Also zum Beispiel haben Elternkinder mittlerweile verboten, da in der Nähe zu spielen. Und es gibt mittlerweile sogar Schilder, wo deutlich gemacht wird, dass Touristen nicht erwünscht sind in dem Gebiet. Man versteht einfach auch überhaupt nicht, warum zum Teufel man da ein Hostel hingezimmert hat.
Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass sie das so richtig reingeschmuggelt haben. Ne?
Nö, gar nicht.
Doch, als das alte Gebäude, das dort stand, abgerissen wurde, nachdem der Inhaber verstorben ist, hat irgendeine Firma etwas Neues hingestellt und gesagt, wir machen da einen Apartmentkomplex mit mehreren Wohnungen. Ne?
Okay,
und dann irgendwann später, nachdem das schon in Bau war, haben sie gesagt, wir spielen mit der Idee davon, das so ein Beherbergungsding zu machen. Und dann haben sie es verkauft und schnell mal so eine Lizenz kassiert.
Ja, um das ganz kurz zu korrigieren. Also nein, eine Firma hat da gebaut, ist davon ausgegangen, gut, das wird halt eben ein ganz normales Wohngebäude. Und hat es dann verkauft und die neue Firma hat gesagt, läuft ja gerade gut mit dem Tourismus, machen wir ein Hostel draus. Und dann wurden die Einwohner informiert, das muss ja vorher getan werden. Da gab es halt eine Lizenz und fertig.
So. Ja, die Einwohner haben das halt nicht erwartet. Die hatten erwartet, da kommt einfach ein Apartmentkomplex hin, ne?
Richtig, ganz genau.
Ja. Und jetzt sind sie natürlich, fühlen sie sich verarscht, zu Recht. Ne?
Ja, ob das jetzt zu Recht ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich kenne die Ecke da hinten nicht, aber ja, schön ist es wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, weil man es einfach nicht wirklich unter Kontrolle hat. Dementsprechend verlangt man jetzt eigentlich sogar auch, Bezirksverwaltung, könntet ihr bitte mal nachkontrollieren? Bloß der Bezirksverwaltung sind halt die Hände gebunden. Und auf der anderen Seite, das Ding ist halt eine Goldgrube, ne? Und wir kennen das ja. Wenn irgendwas eine Goldgrube ist, dann haben die Anwohner nichts mehr zu melden.
Das ist echt.
Ist natürlich doof für alle Beteiligten, ne?
Richtig, man muss aber auch eine Sache dazu sagen. Man darf nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel Touristen das da böswillig machen. Also zum Beispiel die Sache mit dem Check-in, da muss ich nur mit der Anflug nach Tokio verspäten, schwupps, kommt man später an. Das ist nun mal halt leider so. Und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und man kann auch nicht, man sollte eigentlich schon erwarten, dass die Leute sich leise verhalten, aber ganz ehrlich, es sind Menschen.
Ja, ich meine.
Also so Sachen wie, die Kinder dürfen da nicht mal auf der Straße spielen, ist schon ein bisschen übertrieben.
Ja, ich meine, wenn dein Koffer zu schwer ist zum Tragen, dann rollst du ihn halt und dann ist der halt ein bisschen lauter. Als ich zum ersten Mal nach Japan geflogen bin, bin ich auch irgendwann 11 Uhr nachts in Osaka angekommen und musste zum Hotel kackern. Das war vielleicht auch nicht das Alleridealste. Ne?
Ja, das ist es halt. Aber gut, insgesamt muss man sagen, man hätte sich einen besseren Platz aussuchen. Ist ja nicht so, dass in Tokio nicht noch andere Immobilien rumstehen. Da wird ja um die Wette gebaut. Es hätte jetzt nicht unbedingt gerade mitten in einem Wohngebiet sein müssen.
Ah, dann hoffen wir mal auf Versöhnung. Weil wenn du das irgendwie mit den Benimmregeln ein bisschen hinkriegen kannst, dann vielleicht kann es ja noch was gehen.
Wäre schön. Bezweifle ich immer ein bisschen. Aber gut, wir bleiben dran und gucken uns das Ganze mal weiter an. So, dann noch was zu Kyoto. Denn Kyoto plant seine Übernachtungssteuer für Touristen ganz schön anzuziehen. Und zwar von derzeit Maximum, waren das glaube ich 1000 Yen auf maximal 10.000 Yen pro Person und Nacht. Wohlgemerkt, es hängt auch mit der Zimmergröße natürlich zusammen. Aber es wird halt steigen und ja, dabei will man halt eben die Maßnahmen gegen den Massentourismus finanzieren. Und das hat Kyoto bitter nötig.
Ja, aber das wird jetzt langsam heftigst, ja.
Also es ist so, es gibt einen Mindestbetrag von 200 Yen. So, das ist das, was man eben auf jeden Fall zahlen muss. Egal, ne, wenn das Zimmer halt arschklein ist, du hast dann vielleicht nur ein Bett oder meinetwegen sogar nur ein Stehbett, wo du dich anbinden musst. Das ist schon mal ganz okay. So, Problem ist aber, dass der sogenannte Schwellenwert sinkt. Und der war vorher 20.000 Yen pro Nacht und der sinkt jetzt auf weniger als 6.000 Yen pro Nacht. Und dadurch erhöhen sich die Kosten automatisch für die Touristen. So, und Kyoto möchte mit dem ganzen Spaß halt eben ungefähr 10 Milliarden Yen einnehmen. Das ist fast doppelt so viel, wie jetzt aktuell reingespült wird.
Also, so viel ich das sehe, haben sie noch nicht genau aufgelistet, wie das dann aufgeteilt wird, ne? Ja. Davor, in dem System davor, waren 1000 Yen das Maximal für Aufenthalte, die 50.000 Yen pro Nacht kosten, ne?
Ja, also bis zu 50.000 Yen, glaube ich, waren das, ne? Oder über 50.000 Yen, irgendwie so in dem Dreh, ja.
Also 1000 Yen für 50.000 oder mehr, ne, pro Nacht. Also das sind schon Sachen, die meisten normalen normalen Touristen nicht benutzen. Also du zahlst normalerweise nicht 250 Euro pro Nacht in einem Hotel. Also da bist du schon ein Luxustourist, ne?
Richtig.
Da hat dann früher 1000 Yen gegolten. Wenn die das jetzt exakt so machen, dass dafür dann 10.000 Yen gelten, ne, und das dann nach unten abgestoffelt wird, dann kann es auch für Leute, die in normalsterbliche Hotels geht, dann recht teuer werden. Nur das wissen wir jetzt noch nicht, ne?
Nö, das definitiv nicht.
Also ja, das ist...
Es wird auf jeden Fall teurer, in Kyoto zu übernachten.
Hm.
Aber gut, man braucht Maßnahmen gegen den Massentourismus, weil die Stadt, die ist ja wirklich gnadenlos überrannt.
Ja, ja, da muss man halt dann zu drastischeren Mitteln greifen.
Richtig. Und das bringt uns dann gleich zum nächsten Thema, denn der Luxustourismus beginnt in Japan zu boomen. Jetzt raten wir mal, warum man auf die Idee einer Erhöhung kommt.
Ha.
Es ist nämlich ja so, Tokio und Kyoto sind ja nun mal die Lieblingsziele der Touristen. Das ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Und es ist tatsächlich so, dass eine steigende Nachfrage da ist. Das sieht man auch daran, dass immer mehr Luxushotels entstehen, also wie zum Beispiel das Hilton und so weiter. Die bauen ja gerade wie die Weltmeister. Auch so bestimmte Tourangebote, die halt wirklich schweineviel Geld kosten, werden halt immer mehr. Und man hofft natürlich auch drauf, dass der Luxustourismus steigt, weil klar, mehr Einnahmen, ne?
Ja, das heißt natürlich auch, dass die Luxustouristen steigen, ne? Irgendwo gibt's da eine Menge Leute, die eine Menge Geld haben nach den letzten drei, vier Jahren, ne?
Ja, wie kommt das nur?
Wie kommt das nur, ne?
Also man hofft halt auf sogenannte hochwertige Besucher, wobei ich das übrigens schon eine böse Bezeichnung finde.
Ja.
Man hofft halt besonders aus den USA, aus England, Frankreich, Deutschland, Australien und China, und zwar die mehr als 1 Million Yen pro Reise ausgeben. Und ich finde, ja, das ist ordentlich, aber man muss halt aufpassen, dass man nachher nicht so eine Zweiklassentourismusgesellschaft entwickelt.
Ja. Obwohl 1 Million Yen pro Reise hört sich schon nach viel an, aber es ist noch nicht total übertrieben. Das sind irgendwie 6.000 Euro, ein paar zerquetschte umgerechnet, ne?
Ja, ungefähr, glaube ich. Irgendwie so in dem Dreh.
Das ist natürlich, also sowas würde ich nicht ausgeben, nie im Leben, aber...
Ja, Alter, um Himmel, hilf mir. Aber es ist halt eben einfach so, man hofft halt auf solche Touristen, man bereitet sich halt auch schon seit Jahren drauf vor. Zum Beispiel hat man ja während der Corona-Zeit gesagt, okay, Privatjets dürfen jetzt hier einfach mal eben schnell landen, wir lockern mal die Regeln. Man hofft auch vor allen Dingen auf Kunden, die wirklich sehr viel shoppen, also ordentlich Kohle ausgeben. Problem an der ganzen Geschichte ist aber, das Ganze stellt Japan auch vor neuen Herausforderungen. Eine Herausforderung ist der Umweltaspekt, weil, mal mit einem Privatjet andüsen, das ist schon eine Umweltbelastung.
Ja.
Und das ist halt nicht so toll. Hinzu kommt auch eine weitere Schwierigkeit. Was passiert, wenn der Yen wieder steigt? Weil dann könnte das Interesse an Reisen nach Japan ganz schnell abflachen. Weil tatsächlich ist das Interesse momentan durch den schwachen Yen vor allen Dingen so verdammt hoch. Weil, man kann halt sehr viel Geld ausgeben, weil der Wechselkurs einfach verdammt gut ist. Hm. Und gibt noch ein ganz anderes Problem. Man braucht halt auch geeignetes Personal, um genau diese Luxustouristen zu betreuen, weil die haben natürlich dementsprechend auch Ansprüche.
Ja, die möchten, dass jemand, der sie betreut, in der Sprache spricht, die sie verstehen. Und nicht nur in Japanisch. Das ist nicht einfach, besonders wenn jetzt gerade hier jeder händeringend nach Dolmetschern sucht, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne?
Ja, also das ist wieder so ein Ding. Ne? Außerdem hilft das ja dem Massentourismus auch nicht gerade unbedingt.
Nee.
So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ach, ich liebe es. J.R. East hat ein klitzekleines Problem. Und zwar erkranken auf einer bestimmten Linie ständig die Lokführer. Und keiner weiß, warum. Also man hat halt das Wasser mal kontrolliert, man hat die Luft kontrolliert, aber trotz allem kommt es immer wieder dazu, dass während der Fahrt die Lokführer einfach einschlafen, was auch schon zu sehr, naja, zu fast Unfällen geführt hat, sagen wir es mal so rum. Und da hat sich das Unternehmen im letzten Jahr doch gleich gedacht, naja gut, wir finden nichts, also holen wir jetzt mal einen Exorzisten. Vielleicht sind ja böse Geister dran schuld.
Naja, wenn nichts hilft, dann nimmt man das halt, was einem noch einfällt, ne?
Ja, in dem Fall war es halt ein Exorzist. Ich finde das so gut.
Oh Mann, ey.
Ja, der hat halt ein Reinigungsritual durchgeführt, was übrigens nicht zum gewünschten Effekt geführt hat, weil danach gab es dann weitere Vorfälle. Und man findet einfach die Ursache nicht. Man hat halt, oder geht halt von aus, okay, vielleicht wird irgendwas ins Wasser gemischt im Büro, wo sich halt die Lokführer versammeln oder, ja, keine Ahnung, aber, map.
Das hört sich schon ein bisschen verzweifelt an, die Verschwörungstheorien.
Es ist tatsächlich verzweifelnd, weil vor allen Dingen ist es halt so, das sind zwei, ich glaube, das waren zwei Linien, ne? Ja, doch, es sind zwei Linien. Und das sind zwei sehr verkehrsreiche Pendlerstrecken in Tokio. Und da ist es natürlich ein bisschen ungünstig, weil das Ganze betrifft nämlich 220 Fahrer. Und ja, man ist tatsächlich ein bisschen hilflos, wenn man einfach keinen Grund findet.
Also das wäre wahrscheinlich schon eine interessante Sache zum Untersuchen und ein bisschen zu forschen. Vielleicht ist es einfach die Strecke. Vielleicht ist einfach diese Lawine aus Grau ist gerade genau die richtige Sorte von Muster, die einen müde macht, wer weiß.
Das könnte tatsächlich sein. Also man hat schon sehr viel getan, man hat zum Beispiel die Betten ausgetauscht und so weiter und so fort. Also J.R. East ist sich da auch wirklich nicht zu fein, irgendwas zu machen. Aber wirklich, dass man auf die Idee kommt, einen Exorzisten zu Rate zu ziehen, das fand ich schon nicht schlecht.
Ja. Ja, aber es hat ja auch irgendwie so ein bisschen eine psychologische Wirkung. Ich meine, man ist wo recht abergläubisch in Japan, zumindest ist der Glaube durchaus noch recht tief verwurzelt, vor allem bei den älteren Generationen. Mhm. Und wenn man dann halt das sieht oder auch davon hört, dann denkt man vielleicht auch, dass das irgendwas bringt. Wir wissen ja nicht, es kann ja auch tatsächlich irgendwie psychosomatisch sein, also dass es den Leuten da irgendwie so komisch geht, weil, naja, man kann sich auch was einreden auf gut Deutsch, ne?
Ja, ja.
Also sowas wie Massenhysterie auf Kammer oder so. Und dann kann das tatsächlich helfen. Also es gibt tatsächlich Studien, die das schon mal so untersucht haben, so dass Handauflegen vielleicht dadurch funktioniert, weil ja die Leute einfach dran glauben.
Kann durchaus, also es hat ja nicht geholfen, das halten wir mal fest. Aber die
ja, Idee leider. Dahinter,
also dass man überhaupt diesen Schritt gegangen ist, als großes Unternehmen, das finde ich schon echt nicht schlecht.
Ich find's witzig, aber ich find's auch interessant, dass man wirklich wortwörtlich alle Möglichkeiten ausschöpft, um das Problem zu lösen. Weil es ist halt auch gefährlich für alle Beteiligten. Ne?
Ja, definitiv. Also man ist halt immer noch dran, weil man hat immer noch keinen Grund gefunden. Mal sehen, vielleicht probiert man ja den nächsten nicht, holt sich dann nicht einen Shinto-Priester, sondern, weiß ich nicht, holt sich dann da einen christlichen Exorzisten oder so. Ja. Bestimmt auch lustig.
Ganz ehrlich, wenn ich hier einen Tempel führen würde in der Nähe, ich würde sofort erstmal Schutzamulette produzieren in Masse und dann dort einen kleinen Stand aufmachen.
Weißt du was, und dann füllst du einfach nur so Riechsalz rein, weil, wenn ich jetzt richtig verstanden, ist es nur, dass denen irgendwie komisch wird und die dann irgendwie einnicken oder?
Ja, genau, genau.
Ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das tatsächlich einfach so öde ist, die Strecke, und dass das so warm und gemütlich dort auf dem Stuhl ist, dass sie, wie gesagt, wegknicken.
Ja,
das hört sich für mich logisch an, ne?
Vielleicht sollte J.R. East einfach mal sagen, so Leute, bei der Fahrt muss das Fenster auflassen.
Ja, oder schafft unbequemere Stühle an. Also ich kenne das halt von der Schule tatsächlich noch. Wir hatten ein Fach tatsächlich, da sind sämtliche Leute eingeschlafen. Es war nicht irgendwie, dass der Lehrer langweilig war oder das Thema langweilig war. Wir haben irgendwie einfach nur festgestellt, dass der Raum sehr klein ist. Und wenn dann die Sonne raufscheint, dann ist es halt schön mollig warm. Der Sauerstoffgehalt sinkt. Ja, dann wird man halt müde, ne? Ganz einfach.
Bei mir in der Schule lag das definitiv am bestimmten Lehrer. Der war so eintönig, da sind wir alle eingepennt.
Juhu.
Ja. War nicht schön. Naja, aber trotz allem, es ist einfach eine gute, lustige Nachricht.
Ja, ja, wirklich.
Mal sehen, was sie sich als nächstes einfallen lassen, ne?
Ja, ich bin tatsächlich wirklich mal gespannt drauf, weil da wird noch einiges kommen, garantiert. So, ja, das habt ihr ja wahrscheinlich schon in den Nachrichten gehört, also die Nachrichten hören. Es ist ja jetzt offiziell so, dass 2024 das heißeste Jahr weltweit war und natürlich logischerweise damit auch offiziell in Japan das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das hat nämlich die JMA, also die japanische Wetteragentur, bekannt gegeben. Die Durchschnittstemperaturen lagen landesweit von Januar bis Dezember um 1,48 Grad Celsius über dem Mittelwert.
Ui.
Das ist ein Brocken.
Ja, und damit ist der bisherige Rekord übertroffen worden. Der lag nämlich bei 1,29 Grad und das war im Vorjahr.
Tatsächlich, ich habe ein kleines bisschen nachgeschaut. Die Wissenschaftler sind tatsächlich ein bisschen ratlos, warum es so schnell und so heftig ansteigt. Ja, klar, letztes Jahr müsste eigentlich auch so ein Jahr gewesen sein, das so ein Ausschlagsjahr war, wo es sowieso heißer war, ne? Aber trotzdem, man kann nicht hundertprozentig nachrechnen und nachweisen, warum alles so heiß ist im Moment in den letzten paar Jahren. Einige Leute meinen, es liegt an den Wolken, ne? Weil wir zu wenig niedrige Wolken haben und zu viele hohe Wolken. Und die hohen Wolken, die strahlen halt nicht die Hitze, die Sonnenstrahlung wieder ins Weltall ab, sondern lassen die durch, ne? Anders als die niedrigen Wolken. Aber das ist alles nur Theorien. Also richtig eine Antwort haben die Leute nicht. Wir wissen also halt nur, es wird heißer, heißer, heißer.
Was immer es ist, Fakt ist, wir müssen gegensteuern. Und das sieht momentan nicht wirklich danach aus. Ich meine, wir haben da so eine Klapsbacke in der USA, die bald Präsident ist. Das dauert ja nur noch wenige Tage. Der kam jetzt an, baut gefälligst eure Windräder in der Nordsee ab. Ja, nee, ist klar. Logisch. Und der ist ja kein Fan von umweltfreundlicher Energie zum Beispiel. Weil der liebt es ja wirklich, am Auspuff zu nuckeln. Also ganz ehrlich, es muss gegengesteuert werden, weil der nächste Punkt ist nämlich folgender. Der Klimawandel ist ja auch für immer mehr Schäden verantwortlich. Und im letzten Jahr war es so teuer wie noch nie.
Ja.
Es schadet also den Menschen nur mal direkt. Und wenn man gegensteuern würde, könnte man die Schäden minimieren. Und da, gut, die meisten Politikern ist, oder man könnte meinen, den meisten Politikern ist das Volk egal. Ja, dann sollen sie wenigstens an die Wirtschaft denken, weil auch der Wirtschaft kostet das einfach schweineviel Geld.
Ja, es ist wirklich größtenteils, das beste Argument ist eine Geldfrage. Oh. Weil auch hier in Deutschland, wo wir wirklich in der Hinsicht am Schlusslicht wieder rumkackern, was blöde ist.
Wenn ja, obwohl, sorry, da muss ich kurz zuschauen. Dank dem Ausbau der erneuerbaren Energien, und ja, ihr werdet mich jetzt hassen, aber das haben wir nun mal den Gründen zu verdanken, sorry, haben wir unsere Klimaziele extrem schnell erreicht. Wir sind, also die selbstgesteckten, nicht die EU-Klimaziele, aber wir haben die selbstgesteckten erreicht.
Ja, das stimmt schon, aber beim Geldsparen sind wir richtig da hinten dran. Zum Beispiel bei dem Ausbau von Heizungen, ne?
Yep.
Du kannst mit einer verdammten Wärmepumpe so viel Geld sparen, gerechnet, wenn du statt einer neuen Ölheizung eine neue Wärmepumpe einbaust, ist das auf die nächsten 20 Jahre gerechnet immer besser. Ne?
Ich glaube, das denkt mein Vermieter momentan auch, weil bei uns ist mal wieder die Heizung ausgefallen. Er hat letztes Jahr extra eine neue Gastherme einbauen lassen. Trotz dessen, dass wir alle gesagt haben, nimm doch einfach eine Wärmepumpe, da haben wir weniger Probleme mit. Ah, die Reparatur war jetzt richtig schön teuer.
Na, das ist ein blöder Unsinn. Also
natürlich.
Mir ist mein eigener Geldbeutel viel mehr wichtig. Ich würde da drauf gucken, ja. Das Problem ist, die Leute, da haben das Hirn ist halt weichgeschleudert durch die ganze Propaganda von wegen, oh, das ist schlecht, das ist böse.
Ja, ich wollte gerade sagen, gerade so, also ich weiß nicht, ob es noch die größte Tageszeitung Deutschlands ist, aber die Bild ist ja bekanntlich so ein Lobbyverein für die Öl- und Gasindustrie. Und die hauen natürlich komplett gegen. Und mit dem ganzen Gelaber, den wir auch von der CDU und so weiter vorher gehört haben, die haben ja so gegengeprügelt wie ein Weltmeister. Ist klar, davon lassen sich Menschen automatisch beeinflussen. Gut, der Rückzieher der CDU kam ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das kennen wir ja schon. In Japan sind Wärmepumpen zum Beispiel gar kein Problem.
Ja, ich meine, das teilweise.
Also ich meine, jetzt mal ohne Witz, in jedem Land funktionieren Wärmepumpen. Hört man der Bild oder auch so anderen Fachleuten in Anführungsstrichen hier in Deutschland zu, dann sind wir das einzige Land, wo Wärmepumpen nicht funktionieren.
Ich meine, Japan ist aber auch ein bisschen besonders. Die sind schon sehr, sehr lange auf stark mit Elektrizität heizen und kühlen. Ne?
Yep.
Also da ist nicht allzu viel mit Kaminöfen gewesen, traditionell, in den letzten 70 Jahren oder so.
Nee, das natürlich nicht, aber auch so diese Aussage, ja, und Holz ist natürlich viel besser. Da haben wir ja hier diesen kleinen Gartenzwerg in Bayern zum Beispiel, der ständig von sich gibt, wo man sich auch so denkt, mein Gott, ey, denk doch mal 2 Millimeter wenigstens weiter als bis zum nächsten Mülleimer. Also politisch gesehen, muss man ganz ehrlich sagen, man merkt, dass da einfach die große Industrie drin hängt oder beziehungsweise sehr viele Lobbyisten anscheinend drin hängen, weil ansonsten kann ich mir diesen Blödsinn langsam auch nicht mehr erklären. Fun Fact, bei uns bauen ja zumindest tatsächlich gerade immer mehr Menschen Wärmepumpen ein, weil sie nämlich Angst davor haben, dass die CDU später die Förderung kappt. Und ja, sieht man sich das Wahlprogramm an, dann wird Heizen für uns Gasthermnutzer, die ist ganz schön teuer. Mhm. Ach, was ein Spaß. Naja, und man merkt es halt eben, wie gesagt, auch, es wird halt immer wärmer. Das hat in Japan natürlich Auswirkungen. Sprich, im letzten Jahr Ernten ziemlich mies. Die Meeresoberflächentemperaturen steigen an, dadurch kommt die Fischereiindustrie extrem in Schwierigkeiten. Und das konnte man alles im letzten Jahr wirklich beobachten. Ist natürlich nicht so toll. So, und naja gut, der Sommer ist ein bisschen heiß gewesen, ne? Vorsichtig ausgedrückt. Und der japanische Sommer ist schon eklig, also noch ekliger, ich will mir das gar nicht vorstellen.
Nee, ja. Das wird nicht schön in den nächsten Jahren.
Nein. So, Mutti, ich gehe raus. Wohin denn? Ja, raus in den Backofen.
Ich gehe ein bisschen Brathähnchen fangen.
Das ist ungefähr, das ist fürchterlich.
Unbedingt ihre Energiewirtschaft umbauen, Japan. Ja, weil tatsächlich ist es anders wie bei uns. Ne? Bei uns geht halt die grüne Energie ist im Vormarsch, aber die Leute haben halt nicht die Heizungen dafür. In Japan haben sie überall Elektroheizen, aber der Energiemix ist dreckig.
Mhm. Also ja. Kohle spielt bei Japan tatsächlich immer noch eine verdammt große Rolle. Das soll sich ja jetzt in den nächsten Jahren ändern. Aber es ist halt einfach alles so langsam. Und man merkt jetzt halt eben, naja, Leute, vielleicht keine so gute Idee, weil die Erde hitzt sich halt immer schneller auf. Und ich meine, mehrere Tage mit extrem heißem Wetter und die stapeln sich in Japan ja mittlerweile, das kann es einfach nicht sein. Das ist gefährlich für Mensch und Tier. Das ist einfach Fakt. So, und während so zum Beispiel einige Städte weltweit so auf die Idee kommen, naja, wir könnten ja vielleicht ein bisschen grüner werden, übrigens auch Großstädte in Japan arbeiten da dran, hat man aber anderorts auch das Problem, dass man einfach nur eine Betonwüste hat. Betonwüsten sind bei Hitze gar kein Spaß.
Nee, die sind Batterien.
Ja, merke ich hier übrigens auch jeden Sommer, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und wer jetzt sagt, okay, das ist alles Blödsinn, ja, gut, okay, aber der Fuji hatte dieses Jahr übrigens auch das späteste Mal seit Anbeginn der Beobachtung seine Schneekappe erst bekommen. So, und das reicht ja jetzt wohl. Ne? Also jetzt muss wirklich was getan werden.
Ja, die Schneekappe im Fuji verschwindet auch früher als sonst. Ne?
Und sie ist dünner.
Ja.
Also das erste Schneebild dieses Jahr sah wirklich böse aus. Man muss dazu sagen, der Schnee aus Japan verschwindet nicht. Also Japan hat jetzt gerade ganz aktuell übrigens mit heftigem Schneefall an der oh Gott, war das die Westküste?
Ich glaube, das müsste die Westküste sein. Die ist das, wo es immer abbekommt.
Ja, und die bekommt es gerade ganz böse ab. Das führt schon wieder zu bösen Verkehrsausfällen und so weiter. Und die Leute werden schon wieder angehalten, bitte, bitte vorsichtig sein und bleibt nach Möglichkeit zu Hause, wenn ihr könnt. Also Schnee ist immer noch da, aber es verschiebt sich halt alles so ganz gemütlich langsam. Ne?
Mhm.
So, dann kommen wir nochmal zu einem Thema, das sich leider vor allem durch die Pandemie vergrößert hat, und zwar die Spielsucht. Und die ist in Japan tatsächlich durch die Pandemie schlimmer geworden, weil sich da nämlich immer mehr Menschen den Online-Casinos zugewandt haben. Ja, mit dem Ergebnis, dass die Anfragen an von Hilfesuchenden, sei es jetzt Familienmitglieder oder direkt Süchtigen, immer mehr werden. Und dementsprechend fordert man jetzt halt eine viel, viel bessere Regulierung, auch wenn eigentlich Online-Casinos so eigentlich gar nicht erlaubt sind. Aber naja, gut, was soll's. Man kann sie ja ansurfen, bumm, fertig, aus. Und das führt zu immer mehr Problemen.
Oh ja, die neue Technologie. Was heißt die neue Technologie? Ich meine, sie ist ja keine neue, wird halt nur immer noch als neu gehandelt, besonders von der Regierung. Ne? Mhm. Wird halt stiefmütterlich behandelt. Und ich meine, generell wird Glücksspiel recht stiefmütterlich behandelt in Japan. Auch wenn es eigentlich vielerorts in bestimmter Art und Weise nicht erlaubt ist, wird einfach weggeguckt bei den typischen Art und Weisen, das zu umgehen. Ja, ne?
Klar. Aber es ist halt auch so, dass das dazu führt, dass sich immer mehr Menschen Yamibaito zuwenden. Also das heißt, diese illegalen Jobs, die man halt über die sozialen Medien findet, das ist dann so Diebstähle und so weiter, damit sie halt eben Geld für ihre Online-Sucht bekommen. Und Yamibaito ist ja wirklich ein Riesenproblem mittlerweile in Japan.
Ja, das ist halt dieser Teufelskreis, ne?
Ja.
Ja. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass diese Digital-Glücksspiel, ne, über Online-Casinos oder was weiß ich, Spiele, die irgendwelche Glücksspielmechanismen drin haben, wo du viel Geld ausgeben kannst, dass das einfacher zugänglich ist und schneller süchtig macht, das stimmt auch, weil du kannst einfach die Leute gezielter bewerben und auch gezielter mit psychologischen Tricks arbeiten. Da gibt es tatsächlich solche, ich weiß gar nicht, ob ich das mit netten Worten umschreiben möchte, da gibt's einige Videos von solchen Messen, wo dann die Leute drüber reden, welche psychologischen Tricks ein Entwickler anwenden sollte, um seine Spieler so richtig abhängig zu machen von dem Spiel. Ja, und das ist ziemlich eklig.
Also um es mal ganz kurz eben zu sagen, in Japan ist grundsätzlich jede Form von Glücksspiel, einschließlich Casino-Glücksspiele, übrigens verboten. Ausnahmen sind halt staatlich organisierte Wetten, das sind halt Pferde, Motorrad, Fahrrad und Motorboot. Die sind halt eben erlaubt. Auch übrigens die Nutzung von Ausland betriebenen Online-Glücksspielseiten ist illegal, selbst übrigens für ausländische Staatsbürger, die die Seiten zum Beispiel in ihren Heimatländern sitzen, legal, und dann geht man halt nach Japan und spielt halt da auch nur als Tourist. Nein, das ist tatsächlich verboten. Problem gerade bei Online-Casinos, die sind unglaublich schwer unter Kontrolle zu halten. Und dann hat man noch das Problem, dass die natürlich auf Werbung schalten, wie die Bekloppten. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt mittlerweile zum Beispiel bei YouTube ständig irgendwelche Online-Casinos eingeblendet kriege. Da werde ich wahnsinnig.
Nee.
Oder Waffenverkäufe. Das fand ich übrigens auch sehr interessant, was da mittlerweile geworben wird. Hilfe.
Du bist ja nicht in Amerika. Wie geht denn das?
Ja, das habe ich Google tatsächlich auch gefragt, weil ich eine Beschwerde eingereicht habe. Das war so ein chinesisches Unternehmen, die haben damit geworben, dass diese Waffe so klein ist, dass sie bei Kontrollen nicht auffallen. Das ist garantiert legal. Und mir wurde halt zurückgeschrieben, nein, die Werbung ist völlig okay, ist alles in Ordnung. Wo ich mir auch so denke, ja, nee, danke. Für nichts mal wieder mein Lieblingsgroß, blöder Internetkonzern. Ja, und Online-Glücksspielseiten sind halt auch unglaublich einfach zu finden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil die sind ja noch schlimm, oder ich glaube mittlerweile genauso schlimm wie Pornoseiten im Web. Fürchterlich.
Ja, die hast du tatsächlich überall, ne?
Ja. Und du hast halt auch überall Werbung. Ich meine, allein auf Facebook ist ja voll tapeziert mit dem Blödsinn.
Tja, die Frage ist, wie macht's man's? Hoffentlich kommt da nicht irgendjemand auf eine Idee. Man könnte ja eine KI benutzen, um all diese Webseiten zu sperren, automatisch.
Das wird nicht helfen, weil die benutzen ja schon KIs, um die blöden Dinge aufzubauen.
Natürlich, ja.
Das ist ein reines Katz-und-Maus-Spiel dann. Das bringt, glaube ich, auch nicht sehr viel.
Ja.
Naja, aber vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, wieso traut man denn gerade ein Online-Casino? Also ich meine, entschuldige, aber das Ganze ist programmiert, dass da betrogen wird, wo es geht, das kann man sich doch ausrechnen.
Ja, das Sache ist die, dass es sehr viele Leute geht, die da anfällig sind für sowas. Das ist teilweise, kannst du das als einfach eine, das ist nicht unbedingt eine Krankheit, obwohl es ist nahe dran an einem Krankheitsbild. Einige Leute sind halt wie, dass du allergisch bist gegen andere Sachen, sehr empfänglich und fallen da leicht rein in sowas.
Also
das kann ihr Leben ruinieren.
Kurz klarzustellen, Spielsucht ist definitiv eine Krankheit. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das ist sogar eine verdammt schlimme Krankheit, weil die Familie einfach heftig zerstören kann.
Ja, nee, ich meine,
aber es gibt halt tatsächlich Leute, die halt anfälliger dafür sind, zum Beispiel. Ja, ja. Ich habe mir mal sagen lassen, dass vor allem Leute, die zum Beispiel ADHS haben, dass die sehr anfällig für Glücksspiel sind.
Ja, super.
Ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht warum, aber ich hab das schon öfter gehört. Allgemein für Süchte sind die wohl sehr, süchtige Sachen sind die sehr anfällig. Aber ich finde es eigentlich viel interessanter, dass Japan eigentlich sehr deutlich sagt, wir haben kein Glücksspiel bei uns und wir haben damit auch kein Problem, weil wir haben so harte Regulierungen. Und dabei ist das beste Beispiel Pferdewetten und Pachinko eigentlich seit Jahrzehnten ein enormes Problem in Japan, weil wirklich, da gehen unglaublich viele Familien kaputt. Und man sagt ja mal, ist ja kein Glücksspiel, ne? Ist ja
Freizeitbeschäftigung.
Flipperautomat und Sport. Pferdewetten sind ja Sport bei vielen. Nein, das ist kein Witz. Es wird oft als Sport tatsächlich gehandelt.
Ich weiß, aber das ist so blödsinnig.
Ja, aber ich finde das sehr interessant, dass die Regierung tatsächlich so ignorant ist und alles, was halt offensichtlich irgendwie Glücksspiel ist, also Poker oder Roulette, dass das für die ganz böse ist, aber alles, was so in diesen Graubereich fällt, das ist für die total in Ordnung.
Ja, aber trotz allem sagt man ja jetzt, gut, wir haben gerade viele Touristen da, dann bauen wir doch mal ein paar Casinos in Japan auf, ne? Da ist man ja auch noch dran. Läuft ein bisschen chaotisch, weil es sehr viel Widerstand dagegen gibt, von allen Seiten wohlgemerkt. Aber naja, man versucht es halt immer noch.
Irgendwann wird es richtig böse explodieren, ne?
Ja. Und übrigens, weil wir gerade bei Regulierung sind, da haben wir auch noch was Schönes, denn die japanische Polizei fordert neue Gesetze gegen Metalldiebstähle, weil die nehmen in Japan nämlich ganz extrem zu, besonders beliebt natürlich Kupferkabel. Und die NPA hat halt gesagt, also Leute, Freunde, das geht so nicht. Wir haben hier jetzt ein Expertengremium und die haben halt am letzte Woche ihren Bericht veröffentlicht. Und da steht unter anderem drin, dass Schrotthändler die Identität der Verkäufer vor dem Abschluss eines Verkaufs überprüfen müssen, weil man nämlich davon ausgeht, dass die meisten, die das machen, Ausländer sind. So, und ja, da hat man sich jetzt einiges ausgedacht, halt eben Identitätsprüfungen und halt auch genaue Protokollierung über was da gekauft wird, wie viel, Blasels, Blub und so weiter und so fort. Man möchte halt den Bereich viel, viel schärfer regulieren. Und es ist tatsächlich in Japan mittlerweile ein großes Problem geworden. Besonders beliebt sind irgendwie neuerdings Solaranlagen, warum auch immer. Aber es kommt auch schon mal vor, dass dann zum Beispiel ein paar Kabel irgendwo in einem Skigebiet rausgeruppt werden und dann der Skilift nicht mehr funktioniert. Das Thema hatten wir ja auch vor ein paar Tagen, vor ein paar Folgen.
Meine Fresse, das ist richtig Dystopie. Ne? Das erinnert mich an die irgendwie kurz nach dem Unglück in Tschernobyl, dass Leute da, während da wirklich halt alles verboten war zu betreten, da reingegangen sind, um aus den alten Industriegebieten dann halt alles Mögliche zu klauen, Hauptsache auch Kupfer und Zeugs. Ne?
Die Vorlage für Stalker.
Ja. Das hat ja wirklich passiert, ne? Ist
ja.
Aber da haben sie zumindestens, wo kein Mensch mehr gewohnt hat, die Sachen geklaut. Hier, wenn sie da von einem Skilift, der in Betrieb ist, die Sachen klauen.
Meine Güte. Naja, ich meine, 2023 belief sich der finanzielle Verlust durch die Metalldiebstähle auf rund 13,3 Milliarden Yen, also 81,7 Millionen Euro. Und davon empfehlen übrigens 9,8 Milliarden Yen auf gestohlenes Kupfer. Meine Weil Kupfer ist einfach schweineteuer.
Ja, na, wir kennen es ja auch aus hierzulande, ne? Der Zug fällt aus, weil irgendjemand wieder die Kabel geklaut hat.
Ja. Yep. Ist leider auch nicht so toll.
Nee, aber wir kennen es irgendwie.
Ja. Ja, es nimmt halt weltweit zu, ne?
Ja, aber ich bin halt nur überrascht, dass man das, dass das halt keine, bisher keine Richtlinien dafür gab, dass man da beim Verkauf kontrolliert wird, weil ich glaube, jeder seriöse Schrotthändler hierzulande, da musst du halt unterschreiben und so
also
alles.
Also 17 Präfekturen haben tatsächlich Regulierungen, die sind allerdings nicht so weitgreifend, aber ja, man will das jetzt halt landesweit einführen und das soll jetzt so schnell wie möglich durchgedrückt werden.
Ja, müssten wahrscheinlich weitergehen. Die müssten es so machen, dass man nicht einfach so Metall verkaufen kann, sondern dass man das irgendwie davor als irgendwie eine Lizenz erwerben muss oder sonst irgendwas.
Ja, irgendwie so ein, also das soll übrigens auch kommen, also sprich Schrotthändler sollen dann tatsächlich Lizenzen vorher bekommen und so weiter. Das wird eine ziemlich Regulierungsflut.
Boah, was ein Unsinn, ey.
Naja, Mut hat Mut. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, würde ich vorschlagen. Und zwar Convenience Stores, denn in Japan ist es so, dass tatsächlich die örtlichen Sicherheitsstationen immer mehr verschwinden und die Aufgabe als Safe Space übernehmen immer mehr Convenience Stores, die dann halt eben in Notfällen aufgesucht werden können. Das Ganze hat aber auch ein Problem, denn die Mitarbeiter sind immer häufiger dazu gezwungen, auch lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, was übrigens auch schon ganz schön nach hinten losgegangen ist. Und das Ganze wird seit den 90ern gefördert. Da hat nämlich die das Japan Franchise Association, denen gehören halt 7 Convenience Store Betreiber an, eine Kampagne gestartet mit dem Namen Sicherheitsstation. Und das Ganze wurde 2005, das war nämlich ursprünglich ein regionales Projekt, wurde das Ganze auf nationaler Ebene umgesetzt, nachdem die Polizeibehörde um Zusammenarbeit gebeten hatte. Denn klar, ne, die haben halt größtenteils ja rund um die Uhr auf, also eigentlich perfekte Sicherheitsstation. Problem ist halt, und das sagen eben auch tatsächlich immer mehr Convenience Stores, liebe Polizei, wie wär's denn, wenn ihr mal ein bisschen besser mit uns zusammenarbeiten würdet, weil das Ganze führt halt zu Problemen. Also die Kampagne richtet sich halt hauptsächlich an Frauen und Kinder, die halt eben Krisensituationen haben und es geht auch darum, zum Beispiel Senioren mit Verdacht auf Demenz zu beobachten und Jugendkriminalität zu verhindern. Es gab allerdings auch schon einen Fall, da haben die Mitarbeiter nicht wirklich geholfen. Man hat einfach diese Person nicht ernst genommen. Das war damals eine junge Frau, die halt eben vor einem Peiniger geflohen ist. Und man hat sie ja im Prinzip ignoriert. Die hat dann leider Selbstmord begangen, direkt nachdem sie im Convenience Store war. Und das hat natürlich Kritiker auf den Plan gerufen, die halt gesagt haben, Leute, das kann nicht so nicht laufen, weil einfach viele Mitarbeiter sind nur Teilzeitkräfte. Man geht halt immer davon aus, das sind dann Mitarbeiter, die ein bisschen schlechter gestellt sind. Oder halt eben nach Ausländer. Und da kann man einfach nicht erwarten, dass sie in jeder Situation richtig handeln. Ich finde übrigens auch von Vollzeitangestellten kann man das nicht wirklich erwarten.
Ja,
in solchen Fällen, weil die Polizei ist ja nochmal ganz anders ausgebildet, ne?
Ja, das ist eine ganz komische Sache. Und als ich zum ersten Mal in Japan war, wusste ich auch überhaupt nichts davon. Das wurde auch überhaupt nicht erwähnt. Und es ist nicht so, als ob unsere Dozenten und alles uns nicht gut vorbereitet hätten, unsere Professoren und die Lehrer in Japan, die wussten normalerweise alles und haben dir alles Wichtige gesagt, was du machen kannst. Und natürlich war den Supermärkten, den 24-Stunden-Supermärkten, haben sie auch eine Menge geredet, von wegen, dass du den Post da abgeben kannst, deine Rechnung dort bezahlen kannst, bla bla bla. Aber das haben sie nicht mit einem Wort erwähnt, dass das so eine Notfallanlaufstelle ist, ne?
Ja, wohlgemerkt, das sind ja nicht alle. Also aktuell sind das 56.719 Geschäfte, die daran teilnehmen. Das war im Dezember 2023. Es vergrößert sich jetzt halt. Man muss halt eben einfach bedenken, dass diese Polizeistation, also die Koban oder wie die Dinger heißen, mittlerweile kontinuierlich sinkt. Also im Jahr 2005 gab es noch 6.455 dieser Dinger landesweit und 2024 waren es dann nur noch 6.215 und die Zahl der Stationen, in denen auch Polizeibeamte wohnen, sind von 733 im Jahr 2005 auf mittlerweile 5.923 im Jahr 2024 gesunken.
Also von 7.000 auf knapp unter 6.000. Ja, es wird weniger.
Es wird definitiv weniger. Und ich meine, im Prinzip ist es ja eine gute Idee, aber man kann das einfach nicht so machen, ja, wir sind jetzt die Sicherheitsstation, viel Spaß, liebe Mitarbeiter. Man muss die Mitarbeiter wirklich vernünftig schulen und die Unterstützung von der Polizei muss einfach da sein. Weil das kann, also nicht jeder kann so eine extreme Krisensituation handeln. Das zeigt ja auch dieser eine Fall. Tut mir leid, aber erstens, man kann nicht erwarten, dass man eine Situation richtig einschätzen kann. Und die Frau damals wurde halt nicht ernst genommen. Sei es jetzt durch Vorurteile oder was auch immer. Das zeigt halt eben einfach, da muss viel besser geschult werden. Oder muss überhaupt geschult werden.
Ja, weil so sieht es nur so aus, als würden sie einfach das auf die abschieben, ohne sie irgendwie groß dann wieder drum zu kümmern. Als Mindeste, was solche Sicherheitsstationen dann haben müssten, wäre so eine direkte Leitung zur Polizei, also zu einer nächsten Polizeistation oder Koban oder sonst was, ne?
Richtig.
Ja. Puh.
Tja. Wieder mal ein Fall von gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht, leider.
Naja, mittlerweile gibt es Initiativen für eine Zusammenarbeit, die ist allerdings noch nicht so weit ausgebaut. Aber es beginnt langsam und das wird auch dringend Zeit. Ja. Ist halt auch wieder, wie du sagtest, gute Idee, aber schlecht vorbereitet. Und für die Mitarbeiter stelle ich mir das verflucht schwierig vor, weil, also, nee.
Nee,
ja, vor allem, weil dann bist du ja derjenige oder diejenige, die dann praktisch dafür beschuldigt wird, dass sie das die Ursache dafür sind. Aber wenn man nicht dafür geschult ist, ich meine, man kann sich ja mal selbst überprüfen, wenn man jetzt plötzlich auf der Straße angesprochen wird oder auf der Arbeit, wie würde man selbst reagieren? Weil das ist nun mal die Situation, ne? Die sind ja halt null geschult, dem wird nur gesagt, ja, es kann sein, dass hier drin irgendwie ein Notfall passiert. Und was ist denn, wenn dann jemand wirklich auf dich zukommt und sagt, hey, ich werde jetzt bedroht, da rennt irgendein Typ mit einem Messer hinter mir her, rufen Sie die Polizei, helfen Sie mir? Ich glaube, wir wären auch im ersten Moment ziemlich überrumpelt und wüssten nicht unbedingt, ob wir überhaupt reagieren sollen.
Ich wollte gerade sagen, mittlerweile nimmt auch tatsächlich, das sieht man übrigens weltweit, die Hilfsbereitschaft in dem Moment ab. Viele trauen sich nicht, viele haben aber auch Angst, dass sie was falsch machen, danach dann eins auf den Deckel bekommen oder so weiter. Und das nimmt halt tatsächlich ab. Und du musst speziell geschult sein, um wirklich auch so drastische Fälle. Also ich meine, ganz ehrlich, kommt da eine Frau rein und sagt, hallo, ich werde hier verfolgt. Oder kommt der Stalker noch hinterher, dann hast du nachher selber noch die ganzen Probleme an der Backe. Wenn du nicht gelernt hast, wie du vernünftig zumindest versuchen kannst zu deeskalieren, wo sollst du das denn her wissen?
Ja,
das ist nicht so einfach, dass man das automatisch kann in dem Moment.
Ja, muss man auch überlegen, welche Leute dort arbeiten. Viele Teilzeitarbeitskräfte, viele davon sind Studenten, einige davon sind ausländische Arbeitskräfte, die nicht unbedingt das allerbeste Japanisch sprechen. Das ist nicht so einfach.
Ja, also ist schon wieder so, ja, gut gedacht, schlecht gemacht. Aber das kennen wir von Japan ja, ne? Ist ja jetzt nichts Neues. Was heißt, das kennen wir nicht nur von Japan, seien wir auch mal ehrlich.
Ayo.
Ja, es hat alles schwierig. Hoffen wir mal, dass sich die Situation bessert, weil diese Sicherheitsstationen sind ja schon eine gute Idee, muss man auch ehrlich sagen. Weil man weiß halt ganz genau gezielt, wo man hin kann. Das hilft natürlich Opfern umso mehr, weil, ganz ehrlich, du findest an jeder Ecke Convenience Store.
Ich meine, sowas haben wir bei uns nicht, oder?
Nee, bei uns rennst du einfach los und schreist um Hilfe.
Das
Also bei uns gibt es das zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das das landesweit ist, aber bei uns gibt es so eine Aktion für Kinder. Da haben Geschäfte so Sticker dran, dass Leute, die halt schutzsuchend sind, also es richtet sich halt in erster Linie an Kinder, aber ich glaube, das ist grundsätzlich so gemeint, dass die dann in diesen Laden kommen können und Bescheid sagen sollen, dass irgendwas ist. Und dann wird auch empfohlen, wenn es eine gewisse Gefahrensituation ist, dass entweder die Person in einen abgelegenen Raum gebracht wird oder dass man halt den Laden direkt abschließt und solche Sachen. Also in
Köln gibt es das definitiv nicht.
Nein. Ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt, aber es ist tatsächlich so eine doch weiträumigere Aktion. Also ich habe die Sticker schon öfter gesehen, also in Berlin und Brandenburg.
Ist zumindest eigentlich eine gute Idee, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, man muss halt nur wissen, also es bringt ja dem Kind nichts, wenn es, oder den, der ist ja nicht der Frau, nichts, wenn sie nicht wissen, was diese Sticker bedeuten. Aber ich weiß, dass es das zumindest gibt. Wie gesagt, wie weit das verbreitet ist, weiß ich leider
also
nicht.
Also im Großen und Ganzen finde ich sowas eigentlich wirklich eine verdammt gute Idee, weil es kommt immer wieder zu Vorfällen. Oder es reicht ja schon, wenn man sich bedroht fühlt. Ne, das kommt auch immer wieder vor, Frau ist alleine unterwegs. Ich habe das schon so oft auch von Bekannten gehört. Und dahinter läuft dann ein Mann, auch wenn er nichts Böses meint. Man kann sich sehr schnell bedroht fühlen. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade ungewöhnlich, vor allen Dingen nachts. Da ist es schon gut, Anlaufstellen zu haben, wo man sich dann halt mal eben schnell hinstellen kann. Das hilft zumindest der Sicherheit auf jeden Fall weiter. Und eigentlich ist es eine gute Idee auch für Deutschland.
Ja,
nur
ich mein,
bitte mit vernünftiger Schulung.
Der erste Vergleichsbeispiel, das wir hätten zu so einem 24-Stunden-Läden, sind halt unsere Tankstellen, ne?
Ja.
Und für die könnte man sowas eigentlich theoretisch machen.
Ja, oder weiß ich nicht, ich glaube, Bütchen haben nicht so lange auf, aber die haben zumindest sehr lange auf. Also, es ist zumindest eine gute Idee, warum eigentlich nicht? Da könnten wir uns mal wieder ein bisschen was aus Japan abschauen. Wir müssen es halt nur ein bisschen besser machen.
Hä? Einfach
ja,
gesagt.
Ja, ich weiß. Einfach gesagt. Schon klar. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Übrigens auch wieder ein schönes Hallo an alle neuen Follower. Die sind ja in den letzten Tagen auch wieder ganz viele dazugekommen. Schön, dass ihr uns abonniert habt. Vielen Dank, dass euch unser Gesabbel gefällt. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Und wenn ihr Bock habt, dann liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Vor allen Dingen bei Google News. Und für die Leute, die uns gerade auf YouTube hören, lasst einen Daumen nach oben und ein Like da. Boah, das wollte ich schon immer mal sagen.
Ja.
Ja, ne? So, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.